Seelenfutter Folge 165 von Vorortzügen und einer kleinen Harfe. Gedichte von Ion Goll und Ludwig Hölty.
Die kleine Harfe rauscht mit dem roten Band, das an der Harfe festgeschlungen unter den goldenen Saiten flattert.
Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder da seid bei unserer kleinen lyrischen Begegnung. Zum 165. Mal stellen wir euch Gedichte vor und erzählen ein bisschen über die Dichter und über das, was uns daran so gut gefällt. Wir, das sind Susanne Gasowski, Autorin aus Hamburg-Ottensen, und ich bin Friedemann Magber, Pastor in Husum. Susanne, du wieder in Hamburg.
Genau, ich wieder in Hamburg bei wunderbarem Wetter, das muss man sagen.
Ja, siehst du mal. Und ich hier in Husum freue mich sehr über das Gedicht, das du rausgesucht hast, was das heute wieder für eine schöne literarische Reise wird. Leute. So.
Also wer wäre ich, dass ich da widersprechen würde? Wir haben zwei Gedichte herausgesucht, die so wunderbar miteinander korrespondieren, wie so häufig. Manchmal widersprechen sie sich ja auch, aber diesmal ganz fein, finde ich.
Mal sehen, was ihr dazu sagt. Schreibt uns ja nachher, ich ziehe das mal kurz vor, unter seelenfutter@kirche-husum.de, was ihr davon meint. Und lasst euch überraschen, jetzt wird's fein.
Genau, ich habe ein Gedicht mitgebracht mit dem wunderbaren Titel Orpheus von Ion Goll, als Isaac Lang 1891 in Lothringen zur Welt gekommen. Und ich glaube, wir haben ihn vor ein paar Monaten schon einmal gehabt. Ja. Ich muss also gar nicht viel erzählen wahrscheinlich.
Nein, ich weiß noch alles.
Du weißt noch alles, oder? Ja, genau, ihr wahrscheinlich auch.
Ach doch, vielleicht eine kleine Gedächtnisstütze für mich wäre doch gut. Es ist bitte.
Sehr gerne. Also in Lothringen ist er zur Welt gekommen, 1891, in einer jüdischen Tuchmacherfamilie. Der Vater starb früh, da war Isaac, wie er damals hieß, 6 Jahre alt. Die Mutter ging dann nach Metz hat dort den Jungen erst in die französische Grundschule und dann in die deutschsprachige höhere Schule gebracht. So wuchs er zweisprachig auf. Das ist nicht unwichtig, weil er auch in beiden Sprachen geschrieben hat, in Deutsch und in Französisch. Er hat sogar zuerst deutsche Lyrik verfasst und ist dann ins Französische gegangen. Aber vielleicht ganz kurz noch, er hat Rechtswissenschaften begonnen zu studieren, dann aber den Doktor in Philosophie gemacht, war ein Pazifist und ist deswegen zu Beginn des Ersten Weltkriegs in die Schweiz emigriert, wo er dann seine große Liebe und Lebensgefährtin und Lebensfreundin Clara Eichmann traf. Und als Claire und Ion Goll sind die beiden so das schillerndste und extrovertierteste Paar des 20. Jahrhunderts gewesen, sind nach Kriegsende nach Paris gezogen und haben dort alles getroffen, was Rang und Namen hatte. Picasso, Rilke, Einstein, Dali. Bemerkenswert, waren ein Paar so ein bisschen, also mich erinnert das, als ich ihre Biografien gelesen habe, so ein bisschen an Elizabeth Taylor und Richard Burton. Sie liebten und sie schlugen sich. Sie waren extrovertiert, zentrale Figuren des Surrealismus, haben sich geliebt, betrogen, gestritten, versöhnt. Das ganze Bandbreite dessen, was Beziehungen so möglich machen. Alles protokolliert in Briefen und Tagebuchaufzeichnungen und zum Nachlesen bereit in verschiedenen Bibliotheken. Und haben sich aber auch gegenseitig wahnsinnig inspiriert und unterstützt, sind dann 1939, Anfang des Zweiten Weltkriegs, nach New York emigriert ins Exil und dann erst 1947 wieder zurückgekommen nach Frankreich. Goll hat sich immer zwischen seiner deutschen und französischen Identität bewegt, muss man sagen. Er hat sich nie so ganz festgelegt. Es gibt ein schönes Zitat, das habe ich schon einmal vorgelegt. Da schreibt er über sich: Durch Schicksal Jude, durch Zufall in Frankreich geboren, durch ein Stempelpapier als Deutscher bezeichnet. Also so Heimat war Lothringen, vielleicht Elsass. Frankreich war es nicht wirklich. Und er war zerrissen. Das hat man auch gemerkt, er hat auch verschiedene Pseudonyme benutzt, unter denen er veröffentlicht hat, und ist dann 1950 gestorben in Frankreich auf dem Pariser Friedhof Père Lachaise beigesetzt. Und seine Frau Claire hat seinen Nachlass verwaltet, auch Gedichte noch von ihm übersetzt und zusammengestellt, liegt jetzt neben ihm. Und auch wunderbar, habe ich auch schon erzählt, das Grab ziert, oder den Grabstein beider ziert, eine Zeichnung von Marc Chagall. Mitgebracht von ihm habe ich das Gedicht Orpheus, und das geht so. Ich steig in jeden Vorortzug, in dem eine Frau mit Samthut sitzt, und traum um die Augen wie du. In allen Opernhäusern suche ich die Logen ab, für jeden Dampfer nach Thule habe ich Karten. Seit ich, Eurydike, dich verlor, weil ich mich einmal umsah, muss ich mich umsehen nach allen Frauen der Erde.
So, jetzt haben wir nicht zu viel versprochen. Das ist ja ein toller Text.
Ja,
eigentlich müssten wir den noch ein zweites Mal. Magst du den?
Der ist wirklich, und der ist auch voller Anspielungen. Wir müssen
da
reingehen.
Machst du noch mal?
Sehr gerne. Orpheus von Ian Goll. Ich steig in jeden Vorortzug, in dem eine Frau mit Samthut sitzt, und traum um die Augen wie du. In allen Opernhäusern suche ich die Logen ab. Für jeden Dampfer nach Thule habe ich Karten. Seit ich Eurydike dich verlor, weil ich mich einmal umsah, muss ich mich umsehen nach allen Frauen der Erde.
Tja, das ist ein fantastisch schönes Gedicht, das so in der Zeit steht und gleichzeitig die ganz alten mythologischen Bilder aufruft.
Genau.
Toll.
Ja, ich finde das auch. Also vielleicht muss man kurz zu Orpheus und Eurydike, nur um das gemeinsame Verständnis zu wecken, sagen. Ich weiß nicht, ob das jedem bekannt ist. Orpheus aus der griechischen Mythologie, Halbgott, wunderbarer Sänger und Harfenspieler, hat seine Frau Eurydike durch einen Schlangenbiss verloren, als er auf Reisen war, und ist dann in die Unterwelt gestiegen zum Gott Hades und hat mit seiner Leier und seiner wunderbaren Stimme, die, so heißt es zumindest in der Sage, die Steine erweichte und Götter umstimmte, hat versucht, Hades dazu zu bewegen, Eurydike wieder freizugeben, und er ließ sich erweichen. Und gab ihm seine Frau mit, allerdings unter der Maßgabe, dass er sich nicht umsehen darf, bis sie aus der Unterwelt wieder nach oben gestiegen waren. Und weil er ihre Schritte nicht gehört hat, hat er sich umgesehen, und sie verschwand wieder. Das ist die Sage um die beiden. Und das nimmt er natürlich hier wunderbar auf. Weil ich mich einmal umsah, muss ich mich umsehen nach allen Frauen der Erde.
Ja. Also schon eine große Traurigkeit da so drin, und gleichzeitig so eine Unrast, dieses Suchen, dieses Motiv des nervösen um sich Schauens, wo finde ich Frieden, wo finde ich Frieden, und die Situationen sind so bezaubernd gemalt, die Frau im Samthut.
Und Traum um die Augen wie du. Mhm. Ja, ja. Also die große Liebe, die Lebens, den Lebensmenschen, den man verliert und sich dann umsehen muss und nicht das findet, was man sich erhofft und was man sich sucht. Mhm. Sehr schön finde ich auch die Zeile, den Vers: Für jeden Dampfer nach Thule habe ich Karten. Thule ist ja auch so ein mystischer, ein Sehnsuchtsort der griechischen Mythologie, auch ein ganz weit entfernter Ort im Norden. Manche meinen, das ist auch ein Vorläufer Avalon, also dieser Insel im Nebel in der Artus-Sage zum Beispiel. Für jeden Dampfer nach Thule, für jedes Schiff in diesen Sehnsuchtsort habe ich Karten, aber irgendwie verpasse ich es offensichtlich immer.
Mhm, ja. Genau. Ja. Und darüber die Zeile: In allen Opernhäusern suche ich die Logen ab. Auch das finde ich ist ein fantastisches Bild. Ich habe es sofort vor Augen, weil es so weit entfernt ist und nur so Andeutungen sind. Da schaut man dann so hoch und tastet sozusagen die kleinen Zeichen von Vertrautheit ab.
Genau.
Alles vergeblich, seit ich, Eurydike, dich verlor.
Weil ich mich einmal umsah, weil ich schuld war. Also das ist ja auch so eine Situation. Ich weiß, ich hab's verbockt, ja. Also so, ich verlor dich, weil ich mich umgesehen habe und weil ich das getan habe, werd ich keinen Frieden mehr finden, offenbar. Und in der mystischen Sage ist es auch so. Also er verliert die Frauenliebe. Er findet keine Partnerin mehr, der Sage nach, und stirbt dann. Und selbst als Schatten neben Eurydike in der Unterwelt findet er keinen Frieden mehr. Mhm. Und Iagol hat sich Orphos zum Teil auch hat sich dort auch wiedergefunden, als Identität geliehen. Also es gibt ein anderes Gedicht, der neue Orphos, das auch zusammen mit Kurt Weil entstanden ist. Kurt Weil hat das auch vertont. Das ist, diese Orpheus-Sage hat ihn sehr lange, sehr intensiv beschäftigt, wie auch Rilke zum Beispiel, den auch
Ja, es ist, also es ist wirklich die mythische Figur des suchenden Sängers oder des suchenden Künstlers. Reinhard May hat das auch mal aufgenommen. Ich wollte wie Orpheus singen, dem es einst gelang, Felsen selbst zum Weinen zu bringen durch seinen Gesang. Also das ist der, es zieht sich so durch die Zeiten. Und das finde ich bei Goll großartig. Das ist die Moderne abbildet mit dem Vorortzug und dem Samthut und gleichzeitig ganz tief in diese mythischen Bilder einsteigt. Und dieser Schmerz des auf ewig Vergangenen so wunderbar einzieht, ohne überhaupt melodramatisch zu sein oder eine Spur zu viel Gefühl zu geben.
Ja, weil es ist alles da. Und dieses Gefühl ist ja so universell, dieses Gefühl eines so fundamentalen Verlustes. Das beschreibt er hier so schön, finde ich auch. Also er nimmt dieses Orpheus-Bild und nimmt es so für sich an, bringt es in die Moderne, aber sagt, das ist letztendlich ist da alles schon beschrieben, ja, in diesen Bildern, die uns allen, ja, muss man ja auch sagen, es gehört ja auch so ein bisschen mit in dieses kollektive Gedächtnis. Also jeder hat ja zumindest diesen Namen Orpheus schon mal gehört, und das ist ja nicht ganz, gehört ja so ein bisschen mit in unseren Kanon, ja.
Absolut.
In das Fundament
fantastische Opern daraus entstanden. Ja.
Genau. Ja, wunderbar. Und du hast ein sehr, sehr schönes Bibelwort dazu gestellt.
Findest du?
Ja, finde ich.
Ja.
Sage ich jedes Mal. Sage ich eigentlich jedes Mal. Also du hast ein Bibelwort dazu gestellt. Punkt. Wie findet es selbst?
Das ist ein Jesuswort aus dem Lukas-Evangelium. Ein bisschen überraschend ist Lukas 17. Denkt an Lots Frau, heißt es. Also muss man einfach zu wissen, dieses griechisch-mythologische Motiv von Orpheus in der Unterwelt hat eine jüdische Parallelerzählung in Genesis 19, 1. Buch Mose 19, vom Untergang der Stadt Sodom, die brennen muss, weil die Menschen wirklich furchtbar, grausam, unmenschlich sind. Und Lot darf gehen mit seiner Familie und die Bedingung ist, sie dürfen sich nicht umdrehen. Aha, das ist das.
Ja.
Orpheus Motiv betrifft hier die Frau und die Frau von Lot dreht sich um und erstarrt zur Salzsäule. Denkt an Lots Frau, wer sein Leben zu erhalten sucht, der wird es verlieren und wer es verlieren wird, der wird es erhalten, sagt Jesus.
Und das ist so wunderbar, weil es genau das die Entsprechung ist zu Orpheus Motiv, sich umzudrehen. Er möchte wissen, ob sie hinter ihm ist. Er möchte sie wirklich hinter sich wissen.
Möchte auch irgendwie halten.
Halten, genau, fassen, diese Gewissheit. Ne? Er möchte sie halten, er möchte diese Gewissheit haben. Und diese Gewissheit führt dazu, dass er sie auf immer verliert. Und das ist, Das ist so fundamental, das ist so essentiell, dieses Gefühl, diese Idee, diese Vorstellung davon, wenn ich etwas auf jeden Fall haben möchte und mir sicher sein will, das ist der erste Schritt dazu, es zu verlieren. Und dazu ist das Bibelwort eine hervorragende Entsprechung, finde ich.
Schön.
Dann lese ich noch einmal Orpheus.
Ja, bitte. Mach das mal.
Ich steige in jeden Vorortzug, in dem eine Frau mit Samthut sitzt und Traum um die Augen, wie du. In allen Opernhäusern suche ich die Logen ab. Für jeden Dampfer nach Thule habe ich Karten. Seit ich, Rüdicke, dich verlor, weil ich mich einmal umsah, muss ich mich umsehen nach allen Frauen der Erde. Ach ja.
Okay. Dankeschön dafür.
Sehr gerne.
Ich habe das, das ist für mich wirklich jetzt ein Geschenk, eine neue Entdeckung, dieses Gedicht. Ganz toller Text. Ich stelle dazu ein Gedicht von Ludwig Hölty, den wir das erste Mal jetzt im Seelenfutter 165 haben. Das kann passieren, weil Ludwig Hölty gar nicht alt geworden ist. Er ist im jungen Alter von 28 Jahren verstorben. Und es gibt gar nicht so viele Texte von ihm, aber was wir haben, ist sehr bemerkenswert. Hat lange, lange, lange vor Gol gelebt, 1748 geboren in Mariensee. Das liegt am Steinhuder Meer bei Hannover und in Hannover ist er gestorben 1776, also mit 28 Jahren. Ein Pfarrerssohn, hat mit 9 bis ins 9. Lebensjahr eine offenbar sehr unbeschwerte und schöne Jugend erlebt, Kindheit erlebt, ein heiteres, ein ungewöhnlich schön gestaltetes junges Wesen. Und dann mit 9 erleidet er die Krankheit der Blattern.
Oh.
Und das schwächt seine Gesundheit enorm und entstellt sein Gesicht. Und dieses Motiv, Susanne, das haben wir jetzt häufiger gehabt. Letzte Woche Max Hermann Neise, früher bei Ringelnatz. Und er ist wirklich von einem wunderschönen Menschen zu einem hässlichen Menschen geworden. Ich sag das jetzt mal so hart. Ich habe ein Zeugnis gelesen von Charlotte von einem, die zu seiner Zeit lebte und mit war in dem Göttinger Hainbund, den Hölty mitgegründet hat. Sag ich gleich noch was dazu. Ich will das nur einmal vorlesen. Vor allem mein edler, frommer, kindlich treuer Hölty, schreibt sie, der in dem allerhässlichsten Körper die schönste Engelseele, ach leider unter schwerem Druck, nur auf kurze Zeit bewahrte. Ja, ich möchte sagen, fast musste man die Augen zuschließen, wenn man so mit Liebe sich ihm nähern oder ihm nahe haben möchte. Hm. So widrig war sein Äußeres. Ist doch eine anrührende.
Absolut.
Also es ist so liebevoll in diesem Schmerz. So geschieht es ihm und die Mutter starb an Schwindsucht und diese Krankheit ging auf ihn über und schlummerte und wütete in ihm und daran ist er dann auch gestorben. Hm. Schon sehr, sehr traurig. Okay. Nach der Schule hat er Theologie studiert in Göttingen und hat dann noch Sprachen gelernt, alte und neue Sprachen, als Übersetzer sehr erfolgreich gearbeitet, damit seinen Lebensunterhalt verdient als Student und als sein Vater starb auch die Geschwister mit durchgefüttert und ist Mitbegründer des Göttinger Hain. Das ist ein Dichter- und Freundesbund, der nur relativ kurz gewirkt hat, aber so habe ich gelesen, für die Geschichte der deutschen Lyrik ganz bedeutsam war und er in diesem Kreis eigentlich der begabteste gewesen sein mag. Ein großer Verehrer von Klopstock, den hat er auch persönlich getroffen in Hamburg. Und am bekanntesten von ihm ist das Gedicht, das beginnt mit Üb immer Treu und Redlichkeit bis an dein kühles Grab. Das hat Mozart vertont aus seiner Papageno-Arie, aus der Zauberflöte die Melodie genommen und da darauf diesen Hötti-Text gelegt. Das ist insgesamt, es sind seine Gedichte oft vertont worden, das hatten wir auch letzte Woche bei Falke schon so gehört. Und es gibt tatsächlich eine Vertonung, das hat mich geflasht. Ich habe die gerne gehört von Paul Hindemith 1939, genau über dieses Gedicht, das ich jetzt gleich vorstelle. Und zwar nicht gesungen, sondern es ist ein Harfenstück. Und das bezieht sich auf genau dieses Gedicht, das ich uns jetzt lese. Ludwig Hölty. Ihr Freunde, hänget, wenn ich gestorben bin, die kleine Harfe hinter dem Altar auf, wo an der Wand die Totenkränze manches verstorbenen Mädchens schimmern. Der Küster zeigt dann freundlich dem Reisenden die kleine Harfe, rauscht mit dem roten Band, das an der Harfe festgeschlungen unter den goldenen Saiten flattert. Oft, sagt erstaunend, tönen im Abendrot von selbst die Saiten leise wie Bienenton. Die Kinder, hergelockt vom Kirchhof, hörten's und sahen, wie die Kränze bebt.
Wie wunderbar. Ja, also wie wunderbar, dass Hindemith das einfach nur als Harfenstück vertont hat. Also das ist ein bezauberndes Gedicht, finde ich. Ein Bild, in dem ich sofort gefangen bin. Ich sehe diese kleine Harfe hinter dem Altar hängen. Hab das alles vor Augen und meine sogar dann, auch gerade so, wie du das gerade vorgelesen hast, meine sogar den Ton zu hören. Ja, so schön, so schön. Und was für eine Geschichte dahinter steckt, ja. Also, das ist, man muss es ein paar Mal lesen. Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber wenn man das an der Wand die Totenkränze manches verstorbenen Mädchens schimmert. Und dann die letzte, also ich finde die erste und die dritte Strophe, sind ja drei Strophen, die erste und die dritte Strophe, wunderbar, wie die, was da drin steckt.
Ich muss dazu ein bisschen was erzählen zu diesem Gedicht. Bitte. Susanne, also das eine ist es in seinem letzten Lebensjahr entstanden, also es hat schon auch viel Todesahnung da drin und es ist, ich habe mich natürlich ordentlich eingelesen hier für unsere kleine Zusammenkunft. Die dritte Strophe stammt gar nicht von Ludwig Hölty selbst, Sein Freund Johann Heinrich Voss, der auch zu diesem Göttinger Hain gehört, hat sie später ergänzt. Also die Gedichte sind erst von Voss später überhaupt gesammelt und ist erst mal ediert worden. Und es war wohl üblich, dass man dann auch noch sozusagen ein bisschen vollendet hat. Und es gibt Fassungen mit 2 Strophen und Fassungen mit 3 Strophen. Voss hat auch noch diesem Gedicht eine Überschrift gegeben, Auftrag, die nicht von Hötti stammt. Das habe ich hier mal weggelassen, aber die 3. Strophe dazu belassen. Ich finde, sie rundet es unglaublich gut ab und es ist schon sozusagen ein Geist, der da weht. Es ist ein bisschen fremd den 1. beiden Strophen, dass es dort eine Art Deutung gibt oder eine Art Conclusio vielleicht.
Ja, es so. Ist eine Conclusio.
Ich kann dem folgen, dass die 1. beiden Strophen etwas Fragmentartiges haben, also etwas Unvollendetes haben, was zu dem Thema passt, was zu Hölty passt, was vielleicht ist die Schwindsucht ihm auch dazwischen geraten, das noch weiter zu schreiben, oder er wollte es in dieser Offenheit lassen. Und dieses Fragmentarische wird dann von Voss sozusagen eingerundet.
Genau, er nimmt das auf. Deswegen ist das wahrscheinlich genau das, was ich gespürt habe. Ich finde, er nimmt das auf, was in der 1. Strophe anklingt. Und was er da hinten ein wenig, jetzt nicht ganz explizit, aber ein bisschen zu Ende führt.
Ja, ganz genau. Mhm. Also es ist wirklich eine, der Versuch, ein offenes Gedicht zu schließen.
Ja.
Der Küster, der den Reisenden diese kleine Harfe zeigt, der spricht dann noch, ne? Ja. Also die 3. Strophe ist das Wort des Küsters, der staunend erzählt, wie dieser Ton dort zu hören ist. Und in dem Eingang, und deswegen habe ich es zu deinem Gedicht so gerne zugestellt, ist das Orpheus-Motiv da, nämlich die Harfe ist das Instrument des Orpheus.
Ja.
Und das ist kein Zufall, sondern es ist eine ganz klare und eindeutige Anspielung auf das Orpheus-Motiv. Mhm. Und wenn er gestorben sein wird, dann soll die Harfe dort hängen und an ihn erinnern. Also dieser tiefe Wunsch, nicht vergessen zu werden, sondern erinnert zu werden zwischen den Totengrenzen der verstorbenen
Mädchen. So, und das ist, finde ich, das Besondere daran. Also es ist sozusagen die Kommunikation, die Verbindung zwischen der Harfe und dem Ton der Harfe und den Grenzen der verstorbenen Mädchen. Mhm. Und das ist so wunderbar aufgegriffen. Und insofern finde ich, sehr kunstvoll die dritte Strophe dazugesetzt, weil sie das nochmal betont sozusagen, das nochmal heraushebt, das Korrespondieren der kleinen Harfe mit den toten Grenzen manch verstorbenen Mädchens.
Mhm.
Und das klingt schon an, also die kleine Harfe hängt nicht umsonst dort. Und oder soll nicht umsonst dort hängen, wo an der Wand diese Grenze sind, um mit ihnen in Verbindung zu treten. Und in der 3. Strophe wird das Ganze nochmal abgerundet. Wenn sie dann erklingt, dann beben die Grenze. Es ist so fast so, als wenn sie diesen Ton hören würden und an etwas erinnert werden.
Ja, genau, die Grenze wird darin lebendig und Zeugen sind die Kinder.
Ja.
Die Kinder, die ein anderes Sensorium haben
und das Sehen
und offen sind für diese Wunder, die sich da ereignen.
Genau.
Und in der 2. Strophe, wenn ich das nochmal sagen kann, also das, was sich so ausmalt in der 3. Strophe, ist dort in so kleinen bildlichen Details eingezeichnet. Mhm. Also dass die Harfe ein rotes Band sie umschlingt und dieses Band flattert unter den Saiten der Harfe und sie sind golden.
Genau.
Die Saiten sind golden. Also da schimmert etwas Ewiges und etwas ganz Wertvolles aus der Zeit oder die Zeit überstrahlendes. Mhm. Eieiei, was ist das denn für großartige Dichtung?
Wunderbar ist das. Also ich finde, das Band korrespondiert mit den, das schlingt sich um die Haare, korrespondiert mit den Seiten. Die Seiten dann, also ich finde es wunderschön und es passt so herrlich zu dem Goldtext, weil letztendlich das auch wahrscheinlich der Wunsch ist, desjenigen, der das sagt, ihr Freunde, hängt, wenn ich gestorben bin, die kleine Harfe, mein Instrument, meine Möglichkeit, mich auszudrücken, hinter dem Altar auf, wo die Grenze zum Gedächtnis manch verstorbenes Mädchen schimmert, weil ich weiß, möglicherweise ist das, können Sie mich hören, ist das die Verbindung, die uns dann noch bleibt. Wie wunderbar. Also eine Verbindung über den Tod hinaus. Ja, also ja. Das, was sich ja letztendlich dann in der Opfersage auch erfüllt, wenn es auch nie eine wirkliche Verbindung mehr gibt, gibt es hier ja auch nicht. Es ist nur noch dieser kleine Bienenton dann in der dritten Strophe.
Und das Beben. Das sind so innere Schwingungen, genau. Und Bewegtheiten. Ja. Genau. Und das braucht das Äußere nicht, sondern da ist schon sehr viel Leben in dieser stillen Szene drin.
Es ist der Wunsch der Verbindung über den Tod hinaus, den er da oben ausspricht. Lass meine Harfe da hinten noch hängen, weil ich weiß, dass mein Klang Bedeutung hat. Auch für in dieser, ja, wunderschön. Ah. Was für eine schöne Idee, oder? Ja.
Ja.
Sehr, sehr schön.
Susanne, dein Bibelwort dazu.
Mein Bibelwort dazu, ja. Es geht um Liebe. Es geht um Verbindung. Es geht über das hinaus, was uns möglicherweise trennt. Und da bin ich, bei Liebe greife ich ja gleich zum Hohelied mittlerweile. Hohelied 8, 6 bis 7.
Treffsicher.
Treffsicher, ja. Und ich finde das, also ich glaube schon, dass das sehr schön trifft. Vers 6 bis 7, da heißt es, lege mich wie ein Siegel auf dein Herz, wie ein Siegel auf deinen Arm. Denn Liebe ist stark wie der Tod und Leidenschaft unwiderstehlich wie das Totenreich. Ihre Glut ist feurig und eine gewaltige Flamme. Viele Wasser können die Liebe nicht auslöschen, noch die Ströme sie ertränken. Wenn einer alles Gut in seinem Hause um die Liebe geben wollte, würde man ihn verspotten. So groß ist die Liebe. Also sage ich jetzt, Klammer auf Klammer zu. Und ich glaube, das ist das Gefühl, dass die Liebe steht über allem, ja, und ist Motor für so vieles und Motivation für so vieles und überdauert dann auch das, was uns trennt. Stark wie der Tod,
also,
Leidenschaft unwiderstehlich wie das Totenreich.
Ja, das ist finde ich der Schlüsselsatz da drin. Stark wie der Tod, Leidenschaft unwiderstehlich wie das Totenreich. Und das ist im Orpheus-Motiv und auch in dieser Harfe eingelöst. Wie die Liebe auch in das Totenreich hinein wirkt, die Leidenschaft dort zieht, Hades überzeugt wird, Eurydike
gehen zu lassen,
sich aufmacht und Ludwig Hölty die Harfe zwischen die Totengrenze hängt. Das ist eingelöst in dem, was hier gesagt ist. Die Liebe ist stark wie der Tod. Toll.
Ja, wunderbar. Großartig. Dann noch einmal den Hölty dazu, bitte.
Das mache ich und ich mache, das sind drei Strophen, ich mache nach der zweiten eine etwas längere Pause.
Ja. Um es mal klingen zu lassen, ja.
Um dann den kleinen Abstand der dritten Strophe deutlich zu machen, die dazugehört und auch nicht dazugehört und doch dazugehört. Mhm. So. Ihr Freunde, hänget, wenn ich gestorben bin, die kleine Harfe hinter dem Altar auf, wo an der Wand die Totenkränze manches verstorbenen Mädchens schimmern. Der Küster zeigt dann freundlich dem Reisenden die kleine Harfe, rauscht mit dem roten Band, das an der Harfe festgeschlungen unter den goldenen Saiten flattert. Oft sagt erstaunend Tönen im Abendrot von selbst die Saiten, leise wie Bienenton. Die Kinder, hergelockt vom Kirchhof, hörten's und sahen, wie die Kränze bebten.
Von Vorortzügen und einer kleinen Harfe. Gedichte von Ion Goll und Ludwig Hölty. Wunderschön. Unsere 165. Seelenfutter-Folge geht mir richtig zu Herzen.
Ja, ja, ich muss auch sagen, hach, hach, seufzt, seufzt. Genau. Schreibt uns, wenn ihr uns dazu etwas sagen wollt, seelenfutter@kirchen-husum.de, und kommende Woche 166 sind wir wieder da.
Unbedingt, auf jeden Fall. Macht's gut. Bis dahin. Tschüss.
Tschüss.